Hallo und herzlich willkommen zu Mehr Himmel. Ich habe noch einen Nachtrag zu der letzten Folge, da ging es um die ersten Verse im Matthäusevangelium und vielleicht habe ich das nicht so klar ausgedrückt, aber was ich eigentlich sagen wollte, das Prinzip, das hinter diesem Stammbaum steht und hinter all diesen verschiedenen Menschen mit ihren verschiedenen Geschichten, die da drin vorkommen, Menschen, die keine Juden sind, Menschen, die Sünder waren, die schlimme Dinge getan haben. Das Prinzip, was dahinter steht, ist, ja, was du entscheidest, du kannst alles Mögliche machen, aber das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist aber, was Gott daraus macht. Ich habe darüber auch schon gesprochen in der Folge, die eine Sache, die ich jungen Menschen raten würde, die Folge 51, da geht es auch ungefähr darum. Also man kann alles Mögliche machen und dann kann es sein, dass man doch gerettet wird, so wie Gott mich gerettet hat. Aber das heißt natürlich nicht, dass es nicht besser wäre, von Anfang an das Richtige zu tun. Und auch hier ist es so, dass ja, wenn du kannst alle möglichen Entscheidungen treffen, aber es ist vielleicht doch besser, wenn du von Anfang an, ja, wenn du nicht sündigst, wenn du versuchst, dich Gott unterzuordnen, dich seinem Willen unterzuordnen und nicht versuchen, alles Mögliche selber rauszufinden und selber zu bestimmen zu wollen und selber die Kontrolle zu haben, sondern eben Gott die Führung zu geben. Ja, fangen wir an mit Matthäus 1. Wir sind immer noch im ersten Kapitel, Verse 18 bis 19. Und ich lese einmal vor. Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Also hier haben wir das Wort Geburt und das ist dasselbe wie in Matthäus 1,1, Buch des Ursprungs Jesu Christi. Also hier steckt beides Mal das Wort Genesis dahinter. Also wie kam es zu seiner Geburt, ist damit eigentlich gemeint. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Und das ist interessant, weil wenn wir das vergleichen mit dem Stammbaum, der zu Beginn des ersten Kapitels aufgezählt wird, da geht es immer darum, A zeugte B. Also ein Mann zeugte einen weiteren Mann, der dann wiederum einen weiteren Mann gezeugt hat. Aber hier steht Maria im Zentrum und nicht Josef. Das hat sich ja auch damit zu tun, dass Josef nicht der biologische Vater von Jesus ist, sondern nur Maria die biologische Mutter von Jesus ist. Sie hat ihn zur Welt gebracht und das bedeutet, dass hier etwas ganz Neues beginnt. Also Maria steht im Zentrum und nicht etwa ein Mann. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und das ist jetzt eine entscheidende Stelle natürlich. Du hast das wahrscheinlich auch schon oft selber gelesen oder selbst wenn du gerade erst zum Glauben gekommen bist oder noch gar nicht gläubig bist und das hörst, weil du denkst, was erzählt sie denn da wohl? Dann kennst du wahrscheinlich diese Stelle, weil die wird in der Weihnachtsgeschichte erzählt und so weiter. Gehört so ein bisschen auch zur Kulturgeschichte des Abendlandes, würde man vielleicht sagen. Und ich habe mal geschaut, wie die NIV und die NGÜ das übersetzen. Und die New International Version schreibt, She was found to be pregnant through the Holy Spirit. Und die neue Genfer Übersetzung übersetzt, sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Also in der Einheitsübersetzung, die ich hier verwende, steht durch das Wirken des Heiligen Geistes, aber NGÜ und NIV viel deutlicher, sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Ich möchte jetzt in dieser Folge nicht darauf eingehen, wie das genau passiert ist, wie das sein kann und so weiter, sondern eigentlich mehr ist mir aufgefallen, als ich es gelesen habe, der Zeitpunkt. Das ist ja doch interessant. Also warum macht das der Heilige Geist vor der Eheschließung? Er hätte ja auch warten können, bis sie verheiratet sind. Es ist natürlich einerseits schon klar, hätte er bis nach der Hochzeit gewartet, dann wäre gar nicht klar gewesen, dass das Kind wirklich von Gott stammt. Aber so wusste zumindest Maria ganz genau und Josef auch, dass es nicht von ihnen das Kind sein konnte, sondern dass da irgendetwas Übernatürliches geschehen sein musste. Aber dennoch, finde ich, ist das eine bemerkenswerte Stelle, über die ich noch nie so nachgedacht habe. Nämlich an dieser Stelle entsteht durch das Wirken Gottes entsteht Unsicherheit, entsteht Streit, womöglich sogar eine soziale Krise bei diesem jungen Paar. Und wie kann das sein? Weil Gott ist doch ein Gott der Ordnung. Also wie Paulus schreibt, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Und die Antwort darauf ist, glaube ich, dass Gottes Plan und Gottes Wirken durchaus menschliche Systeme erst einmal durcheinander bringen kann. Das macht es auch relativ oft, um eben dann Heil zu bewirken, eine tiefere Ordnung zu erzeugen, einen echten Frieden herzustellen. Und ein klassisches Beispiel dafür ist zum Beispiel Abraham. Er verlässt ja seine Heimat, sein Leben gerät auch erstmal, es wird unsicher, es gerät auf neue Bahnen und er weiß auch nicht, was passieren wird. Oder der Exodus zum Beispiel der Israeliten aus Ägypten, der bringt natürlich auch das ganze, den ganzen Staat durcheinander, das ganze Gemeinwesen, weil auf einmal die Israeliten ja nicht mehr da waren. Also auch hier sehen wir, dass Gottes Wirken erstmal für Chaos und Unordnung sorgen kann. Und das kannst du auch auf dein Leben übertragen, weil ja, wenn Gottes Wirken in deinem Leben nichts auf den Kopf gestellt hat, seitdem du gläubig geworden bist oder seitdem du ihn ja wirklich dein Leben Jesus gegeben hast, vielleicht machst du dann was falsch, vielleicht stimmt da irgendwas nicht, weil soweit ich weiß, stellt Gott das Leben ganz schön auf den Kopf, wenn man ihm die Kontrolle über das Leben gibt. Und aus meinem Leben, also da war das zum Beispiel so, kurz nachdem ich mich taufen lassen, das war relativ zur gleichen Zeit. Wir haben erst geheiratet, dann habe ich mich taufen lassen. Da lagen irgendwie 1-2 Wochen nur dazwischen und dann war meine Mutter bei uns zu Besuch und ich hatte irgendwas gekocht, wir haben nett gegessen und dann ist sie auf einmal in Tränen ausgebrochen und hat geweint, du bist gar nicht mehr du, ich erkenne dich gar nicht mehr wieder. Sie hat letzten Endes darüber geweint, dass sie ihre etwas überkandidelte, doch in vielen Zügen sehr egoistische Tochter gar nicht mehr wiedererkannt hat. Also das ist natürlich auch ein lustiger Grund zu weinen. Ich habe das danach im Hauskreis erzählt und die Frauen waren ganz überrascht. Das Bekannte ist eben immer das, was wir vorziehen. Und wir mögen einfach das Bekannte, auch wenn es eben eigentlich die schlechtere Version ist, zumindest zunächst. Finden wir das, stoßen viele Menschen das Bekannte, das Neue erstmal ab, weil sie es eben nicht kennen. Also ja, lass dich ruhig auf diese Unordnung, auf dieses Chaos ein, vertrau Gott und gib ihm die Kontrolle und er wird es zu etwas Gutem, zu einem guten Ende, zu Heil bringen. Vers 19. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Wenn man das liest, könnte man sich jetzt vorstellen, okay, das ist ja wirklich toll. Die Gerechtigkeit von Josef besteht darin, dass er sich heimlich trennen will. Also was ist da los mit dem Typen? Aber das ist natürlich sehr modern gedacht, weil ein gerechter Jude, und Josef war natürlich ein Jude, der musste einerseits die Ehe natürlich ernst nehmen und die sexuelle Treue. Also er musste das Gesetz ernst nehmen. Das war das Gesetz, dass man seinen Ehepartner nicht betrügt. Und die beiden waren verlobt und im damaligen Judentum war eine Verlobung viel verbindlicher als heute. Also das war damals eigentlich so, als wären sie bereits verheiratet gewesen. Hätte es da Sex mit jemand anderem gegeben, dann wäre das bereits ein Ehebruch gewesen. Und ich habe das so gelesen und habe dann überlegt, ja, würde man das denn nicht heute auch sehen? Also wenn man jetzt verlobt ist, viele Menschen sind ja auch jahrelang verlobt. Ich glaube, das ist nicht so die Idee eigentlich von verlobt sein, sondern man verlobt sich und dann bereitet man Dinge vor für die Hochzeit und dann heiratet man einfach so schnell wie möglich. Weil wozu muss man dann noch jahrelang als Verlobte rumlaufen? Aber okay, man ist verlobt und dann betrügt man doch den anderen nicht. Das ist ja nichts, was irgendwie so hingenommen wird und okay ist. Und ich habe dann mal gegoogelt, Verlobte ist fremdgegangen oder fremdgegangen vor der Hochzeit. Und ich muss sagen, das gab es keinen großen Unterschied. Also die Reaktionen waren ziemlich eindeutig. Das waren so typische Foren-Einträge dann und Austausch. Und da hat niemand geschrieben, ist doch egal, ihr seid ja noch nicht verheiratet. Also, aber ich glaube, der Unterschied ist, dass es damals einfach auch rechtlich verbindlicher war. Das war nicht nur ein bloßes Versprechen, ein bloßes zwischenmenschliches Vertrauen, sondern das war eben ein rechtlich bindendes, rechtlich bindender Zustand, verlobt zu sein. Und Josef wählt eben einen Mittelweg. Also er bleibt gegenüber der Ordnung verpflichtet, gegenüber dem Gesetz, aber er schützt auch Maria. Also er macht das heimlich. Das bedeutet, dass er sie nicht öffentlich anklagt. Und das ist eben der Kompromiss, den er findet, um sowohl sich an das Gesetz zu halten, als auch seine Verlobte nicht vollkommen bloßzustellen. Also er ist eigentlich wirklich ein toller Typ, weil er sich nicht von Gefühlen beherrschen lässt. Er handelt nicht impulsiv, sondern er ist besonnen. Und Besonnenheit ist so eine typische Qualität, die in der Bibel sehr hoch geachtet ist und die heutzutage meines Erachtens gar keine große Rolle spielt. Also man hört ja heutzutage selten, dass jemand sagt, oh, das ist irgendwie ein toller Mensch oder eine tolle Person. Er ist so besonnen. Also heutzutage gilt es eher als positiv, wenn man impulsiv ist und wenn man so schwankend ist und so von A nach B und spontan und man ist dabei und man ist sofort mit seiner Meinung dabei. Und zeigt sich auch in dieser Kommentarkultur so auf YouTube, wo man dann unter irgendwelchen Videos irgendwas liest und dann schreibt jemand so im Feuer des Gefechts, im Eifer des Gefechts. Und von Besonnenheit ist da nicht viel zu lesen und oder zu sehen. Und deswegen möchte ich hier nochmal auf diese Qualität hinweisen. Besonnenheit, das ist etwas Gutes. Und Besonnenheit ist auch eine der Früchte des Geistes. Ich zitiere nochmal den Galaterbrief 5:22-23. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und Selbstbeherrschung kann je nach Übersetzung eben auch Besonnenheit heißen. Also Josef war ein besonnener Mann. Ich lese noch jetzt weiter ab Vers 20. Ich lese mal Verse 20 bis 23 vor. Während er noch darüber nachdachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Ich möchte vor allem auf den Anfang eingehen, auf Vers 20. Während er noch darüber nachdachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Also, was passiert hier genau? Das ist ja ein besonderes Timing, das dieser Engel des Herrn hat. Also Gott greift ein, während Josef mit der Entscheidung ringt. Und das ist ein biblisches Muster, das wir oft antreffen. Also der Mensch ringt mit einer Entscheidung und dann ist der Moment, in dem Gott eingreift. Und daran sehen wir Gottes Nähe im Leben. Also dass Gott dort eingreift, wo du versuchst, eine Entscheidung zu treffen. Anders gesagt, Gottes Führung, so ein bisschen Theologensprech, Gottes Führung spricht in menschliche Reflexion hinein. Also du denkst nach, du zermassest dir dein Hirn und dann kommt eben Gottes Führung. Gottes Führung steht nicht außerhalb von menschlichem Denken, von menschlichen Überlegungen, von menschlichem Abwägen, sondern es geschieht eben gerade mittendrin. Und das finde ich hochspannend, weil daraus können wir ableiten, was das über uns sagt, wie wir uns verhalten sollen. Weil das ist eine Frage, die uns in unserem Alltag eigentlich jeden Tag beschäftigen sollte. Wie sollen wir uns denn verhalten, damit wir Gott Raum geben können? Wie sollen wir, gibt es die Möglichkeit, dass wir uns so verhalten, dass Gott gar keinen Raum bekommt? Also er kann sich den natürlich immer nehmen, das ist klar, er ist ja Gott. Aber es hängt ja auch von uns ab, wie wir uns Gott gegenüber positionieren. Und wenn wir zum Beispiel die ganze Zeit beschäftigt sind und versuchen selber die Kontrolle über alle Bereiche unseres Lebens zu haben, dann geben wir Gott ja gar nicht die Chance, auch wirklich uns zu steuern, uns zu führen. Also das ist ja gerade der Witz der Willensfreiheit, dass wir eben immer noch die Wahl haben und Gott zwingt uns nicht. Also welche Prinzipien können wir daraus ableiten? Das erste Prinzip ist, gib dir Zeit. Du musst nicht alles von heute auf morgen entscheiden. Das ist ein Ratschlag für die Impulsiven im Grunde genommen, für die Menschen, die normalerweise dazu neigen, ich gehöre eigentlich auch dazu, ich arbeite daran, von heute auf morgen sofort, oh, jetzt mache ich alles anders, jetzt mache ich dies und das ist genau das Richtige und das dann auch sofort umsetzen. Also ja, für diese Art von Menschen ist es, glaube ich, ein guter Ratschlag zu sagen, gib dir Zeit. Also denk erstmal darüber nach, so wie Josef, der hat auch darüber nachgedacht. Der hat nicht sofort seine Frau auf die Straße gesetzt, sondern er hat darüber nachgedacht. Andererseits, und hier ist wieder diese Balance, die wir in der Bibel immer haben, ist es natürlich auch nicht gut, so lange zu zögern und irgendwie untätig zu sein und sich den Kopf zu zermartern. Das ist auch nicht gut. Also es ist beides nicht gut, sofort impulsiv irgendwas zu beschließen und zu lange zu zögern, ist beides nicht gut. Zweites Prinzip, sei offen für Korrekturen. Also sei bereit, Entscheidungen, die du getroffen hast, auch zu revidieren. Sei bereit einzusehen, dass du falsch gelegen hast. Und das sagt sich so leicht, aber das ist natürlich gar nicht leicht. Weil meistens haben Menschen lieber Recht als Unrecht. Und mein Tipp, den ich dir da mitgeben kann, ist, dass du wirklich mal in deinem Alltag übst, zuzugeben, dass du nicht Recht hattest. Also versuch einfach mal regelmäßig zu sagen, oh, da hatte ich Unrecht oder ja, du hattest Recht. Ich mache das manchmal beim Mann und ich merke, je öfter ich das mache, desto leichter fällt mir das auch. Und er hat mir am Anfang mal gesagt, dass er das bewundernswert findet, dass ich das einfach so zugeben kann, dass ich Unrecht hatte oder dass er Recht hatte und dass ihm das eigentlich eher schwer fällt. Also jeder hat ja solche Sachen, dem einen fällt das leicht, dem anderen das. Niemand ist so wirklich besser oder schlechter, von daher will ich das jetzt nicht erzählen, um mich irgendwie als gut darzustellen, aber das ist trotzdem ein interessanter Punkt, dass man das üben kann, dem anderen Recht zu geben und sich selber einfach nicht so wichtig zu nehmen, sondern zu sagen, ja, hey, ich hatte Unrecht und sich auch korrigieren zu lassen, wenn man wirklich einfach daneben lag, wenn man falsch lag. Und das dritte Prinzip, sei offen dafür, dass alles auch ganz anders sein kann. Und das finde ich persönlich ganz wichtig, weil oft sind wir so überzeugt von etwas und ganz ist es uns ganz klar, dass es nur so und nicht anders sein kann, weil es ist doch eindeutig. Aber es ist nicht so. Also wir sollen immer offen sein, dass es auch alles anders sein kann und dass wir nicht alle Informationen haben und dass wir es nicht so super gut einschätzen können, wie wir uns das vielleicht gerne weismachen würden. Die Situation in unserem Text scheint ja relativ eindeutig zu sein. Also Maria ist schwanger, aber sie hatten eben keinen Sex. Und da würde man doch sagen, ja, die Sache ist ganz glasklar. Es kann nur sein, dass sie Josef betrogen hat, weil wenn sie keinen Sex hatten und sie schwanger ist, ja, wie soll sie denn dann schwanger sein? Es kann ja gar nicht anders. Ja, wie oft denkst du, wie oft denken wir, dass wir etwas genau wissen, etwas genau, jemanden genau kennen, alles richtig einschätzen und dann kommt es doch anders, ganz anders als gedacht. Ich wollte an dieser Stelle eigentlich ein Beispiel bringen, aber mir ist tatsächlich keins eingefallen. Vielleicht magst du mal überlegen, was dir dazu einfällt. Also wo hast du gedacht, ja, da war ich mir doch so sicher, dass das so ist und dann war das doch komplett anders. Und was wir hier über Josef lernen, ist auch etwas über Gehorsam. Und auch hier haben wir wieder eine ganz feine Balance zwischen blindem Gehorsam auf der einen Seite, der natürlich schlecht ist, und auf der anderen Seite eine absolute Sicherheit haben zu wollen, was auch schlecht ist. Und Josef macht beides nicht, sondern Josef denkt selber nach, er prüft, was das Beste ist. Und dann bekommt er aber Klarheit für die Frage, weil seine Frage, über die er nachgedacht hat, ist ja, soll ich jetzt Maria verlassen? Und wenn ich sie verlassen soll, wie mache ich das dann am besten? Und da bekommt er Klarheit, weil der Engel des Herrn sagt ihm, ja, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Also er bekommt Klarheit für diese Frage, die sich gestellt hat. Es bleiben allerdings ja noch Dinge offen, also es ist nicht alles geklärt. Auf Fragen wie, ja, was denken die Leute, wie soll das Kind aufwachsen, was wird aus uns werden, welche Zukunft haben wir, darauf bekommt er keine Antwort, das ist noch Ungewissheit. Also nur, dass er Klarheit für diese Frage bekommt, was soll ich jetzt mit Maria machen, heißt nicht, dass er eine absolute Gewissheit bekommen hat. Und es gibt in der Bibel natürlich auch Figuren, die nach Gewissheit verlangen. Was mir spontan eingefallen ist, sind Mose und Gideon. Also Mose in Exodus 3. wo Gott ihn damit beauftragt, die Israeliten aus Ägypten zu führen. Und Mose fallen allerlei Argumente ein, warum er auf gar keinen Fall das machen kann. Also er kann halt gar nicht sprechen und wer ist er schon und so weiter. Also der ist sich wirklich unsicher, obwohl Gott ihn direkt damit beauftragt und versucht dann, sich irgendwie da herauszumanövrieren, beziehungsweise will absolute Gewissheit haben. Und Gideon auch. Als er sein Volk gegen die Midianiter retten soll, da sagt er auch, nee, das kann ich doch nicht, wer bin ich hier schon? Und dann will er da den Beweis haben mit dem Wasser und dem Tau und so weiter. Die vertrauen beide nicht, die ringen um diese Gewissheit, die hadern, aber Josef hadert eben nicht. In Vers 24, als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Also das ist doch ganz erstaunlich, wenn man das so auseinanderdividiert. Josef hat erst nachgedacht, dann hat er diese Weisung vom Engel des Herrn bekommen, von Gott bekommen und er hat es sofort ausgeführt, er hat dann nicht gezögert. Das finde ich ganz bemerkenswert. Also wie er in diesem Reflexionsprozess war, er hat besonnen gehandelt, er hat nicht überstürzt irgendwas gemacht. Dann hat er eine Antwort auf sein Nachdenken bekommen und hat dann ohne Zögern sofort das gemacht, was Gott ihm gesagt hat, was er tun soll. Und dann noch der letzte Vers. Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar und er gab ihm den Namen Jesus. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ja, warum hatte er denn jetzt keinen Sex mit Maria bis zu der Geburt? Als sie dann geheiratet haben, da hätte man ja sagen können, okay, jetzt ist es sowieso egal, jetzt können wir Sex haben. Aber was ich dann gelesen habe, ist, dass Josef sich der Situation untergeordnet hat. Also er versteht, dass Maria nicht irgendeine Frau ist, sondern sie ist Trägerin eines göttlichen Geschehens. Und innerhalb dieses göttlichen Geschehens nimmt Josef seine Rolle an und erfüllt sie. Er nimmt Maria zu sich, wie ihm Gott gesagt hat. Er gibt dem Kind den Namen Jesus und ordnet ihn damit in diese davidische Linie ein. Also das macht er, erfüllt seine Rolle, aber er stellt sich nicht in den Vordergrund, er nimmt sich zurück. Und das wird eben dadurch verdeutlicht, dass er sie nicht erkannte, wie im Text steht. Also dass er mit ihr keinen Sex hatte, bis Jesus geboren war. Er kennt die Grenze an, die Gott gesetzt hat. Und diese Art von Unterordnung und Gehorsam finde ich auch ganz bemerkenswert. Und überhaupt finde ich diesen kurzen Text sehr bemerkenswert als Beispiel dafür, was man herauslesen kann aus so einem Text, den man erstens schon sehr oft gelesen oder gehört hat und zweitens auf den ersten Blick ist da gar nicht so viel drin. Man könnte jetzt natürlich Ewigkeiten darüber sprechen, Heiliger Geist. Ja, durch das Wirken des Heiligen Geistes ist Maria schwanger geworden und was bedeutet das? Gott erschafft ein Kind, sein Kind in einer menschlichen Frau. Also über diese Dinge kann man natürlich sehr lange sprechen, aber das, worüber ich heute gesprochen habe, was Josef für ein Mensch war, wie er gehandelt hat, wie er nachgedacht hat, wie sich das entwickelt hat, was gehorsam ist, wie wir Gottes Wirken zulassen können in unserem Leben. Das finde ich so bemerkenswert an diesen Texten, weil wenn man da ein bisschen tiefer reingeht, dann findet man diese Dinge, über die man so schnell hinweglesen würde. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich diese Art von Bibelstudien machen möchte, um tiefer in den Text zu gehen und um auch zu zeigen, wie du das auch machen kannst, wenn du die Bibel liest, in solchen einfachen Sätzen dann auch wirklich Prinzipien für dein Leben, für deinen Alltag herauszulesen und dich von Gott, von Gottes Wort leiten zu lassen. Wenn du gut findest, was ich mache, wenn du mich unterstützen möchtest, dann kannst du das sehr, sehr gerne tun. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Du findest alle Informationen in den Shownotes oder auf www.mehr-himmel.de. Und ja, dann danke ich dir ganz herzlich fürs Zuhören. Gottes Segen für dich. Bis zum nächsten Mal. Deine Marion.
Meine Seele preist die Größe des Herrn. Und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Macht hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, dass er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seine Nachkommen auf ewig. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Hin.